Willkommen bei einer Spezialfolge zur Sommerkonferenz 2025. In dieser Episode könnt ihr das Panel Zukunft entfalten, wie Verwaltung das Demokratievertrauen stärkt, mit Ann-Kathrin Riedel nachhören. Dabei geht es um digitale Transformation, politische Handlungsfähigkeit und die Zukunft öffentlicher Institutionen. Viel Spaß beim Anhören.
Guten Morgen. Freut mich sehr, heute hier zu sein, in diesen wunderschönen Räumlichkeiten und so viele tolle Leute hier zu sehen. Ich darf heute über das Thema Verwaltung sprechen und Zukunft und mein momentanes Leib- und Magenthema Demokratievertrauen. Dieses Jahr haben wir hier alle gewählt, alle, die deutsche StaatsbürgerInnen sind. Und ich hatte das erste Mal den Moment, dass ich nicht wusste, wen ich wählen soll. Bei mir ist das sonst immer, dass es relativ klar war und ich dann zur Wahlurne gegangen bin, so das sonntägliche Wählen, das ist mir so ein richtiger Zelebrationsmoment. Aber dieses Jahr habe ich richtig viel gegrübelt. Meinen Freunden ging es ganz ähnlich. Auch die wussten nicht, wen soll ich dieses Jahr wählen, wo soll ich mein Kreuz machen, diese Partei oder jene Partei. Ich habe wirklich, bis ich in der Wahlkabine stand, hin und her überlegt. Der Grund dafür war, dass ich nicht mehr so wirklich wusste, welche der Parteien ist eigentlich noch wirklich in der Lage, die Herausforderungen, die wir haben, die ich habe, zu bewältigen. Wer ist da wirklich glaubhaft, wer kann das machen, in welcher Konstellation auch. Ich bin dann natürlich wählen gegangen, das ist eine Pflicht und ich habe gewählt, ich habe auch demokratisch gewählt, ich hoffe, auch ihr alle habt das getan. Aber wie ich schon sagte, dieses Gefühl beschwang viele und dieses Unwohlsein, das auch jetzt aktuell gerade bei mir in mir ist, wie ich merke, wie mich die Nachrichten belasten, die Nachrichten in der Welt, diese ganzen globalen Krisen, Kriege, die noch und nöcher ausbrechen. Und das ist ja nicht erst seit diesem oder letztem Jahr so. Wenn wir mal zurückschauen in dieses Jahrtausend, wir haben eine Krise nach dem anderen. Adam Tooze nennt es die Polykrise. Begonnen eigentlich mit 9/11, dann hatten wir eine Finanzkrise, wir hatten eine Energiekrise, wir hatten den Krieg hier in der Ukraine, gegen die Ukraine, das erste Mal wieder Krieg vor unserer Haustür, wir hatten die Corona-Pandemie, alles wirkt nochmal extremer durch die Digitalisierung, wir haben es eben schon gehört, das Thema auch Desinformation und dann haben wir natürlich noch die Klimakrise, also wir haben auch noch in kürzeren Abständen immer eine Krise nach der anderen und ich frage mich, wo ist eigentlich noch ein Stabilitätsanker? Wo finde ich Vertrauen? Und wenn ich mal die Literatur mir angucke, Bücher, die letzten Jahre, Monate veröffentlicht wurden, dann sehen wir das auch da. Es sind Dinge wie demokratische Regression, also Demokratien weltweit werden immer weniger demokratisch, auch hier in der Europäischen Union. Wir sehen Themen wie, ist das überhaupt noch Demokratie? Geht das weiter? Wir haben alle gemerkt, dass mit der These von Fukuyama war es alles auch nicht. Henry Kissinger veröffentlichte noch vor Jahren ein Buch und sprach über die Weltordnung. Und mittlerweile müssen wir immer mehr über eine Unordnung in dieser Welt sprechen. In so einer Unordnung ist eine Sache besonders wichtig und das ist Vertrauen. Vertrauen ist frei nach Niklas Luhmann so wichtig, weil Vertrauen reduziert die Komplexität in einer Welt, in der es bestimmte Erwartungen stabilisiert. Und wenn wir in so einer Welt leben, in der wir gerade sind, dass alles rasant sich ändert, ganz viele Krisen, ganz viel Unwohlsein, ich weiß gar nicht mehr überhaupt wohin und nichts ist mehr so, wie es mal war, dann brauche ich Vertrauen. Dann brauche ich auch Vertrauen in einen Staat, der mir irgendwo Halt gibt. Und dazu habe ich eine These mitgebracht, die da lautet, Verwaltung prägt das Vertrauen in den Staat. Nicht nur durch das, was sie leistet, sondern auch wie schnell, wie verständlich und wie zugänglich diese Leistungen sind. Eine leistungsfähige Verwaltung ist ein unterschätzter Schlüsselfaktor für das Vertrauen in unseren Staat und unsere Demokratie. Und ich glaube, dass dieses Vertrauen in unseren Staat durch eine leistungsfähige Verwaltung nicht mehr wirklich da ist. Und meine These unterstreiche ich auch durch ein paar Zahlen. Das ist von der Körber-Stiftung, die hat das Thema Demokratievertrauen sich untersucht und da sagen 51%, dass sie mittlerweile ein weniger großes oder ein geringes Vertrauen in die Demokratie haben. Und diese Zahl wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Eine andere Zahl, die immer schlechter wird, immer mehr steigt, ist, dass laut einer Studie des DBB 70% der Bürgerinnen und Bürger sagen, dass sie nicht mehr glauben, dass der Staat in Bezug auf seine Aufgaben in der Lage ist, diese zu erfüllen. Auch hier haben wir jedes Jahr einen höheren Wert. Laut einer Studie der Initiative D21 würden hingegen 48% der Deutschen dem Staat wieder mehr vertrauen, wenn staatliche Angebote und Leistungen einfach und schnell nutzbar wären für sie. Diese staatlichen Angebote nehmen Menschen wie ich, eine Person, die keine Kinder hat, keine Sozialleistungen benötigt, ungefähr 1,3-mal pro Jahr wahr. Das eine Mal ist meine Steuererklärung, die ich jährlich mache, und die 0,3 kommen dann irgendwie zustande, dadurch, dass ich meinen Personalausweis verlängern muss oder mich eventuell ummelden muss, wenn ich eine neue Wohnung finden sollte. Ich suche zum Glück nicht, Gott sei Dank, oder meinen Reisepass verlängere. Also es sind gar nicht so viele Kontakte, die jemand hat, aber das Problem ist, wenn ich den Staat benötige, und das sind ja eben Fälle, gut, da muss ich erledigen, dann kommt eben dieses Vertrauen ins Spiel. Und dafür habe ich nochmal eine Zahl mitgebracht von der Agora Digitale Transformation, die mich gezeigt hat, dass Menschen bis zu 40 Wochen darauf warten mussten, dass ihr Antrag für Wohngeld genehmigt wurde. Wenn ich nochmal zurück auf die Krisen referenziere, wir hatten hier aufgrund des Krieges gegen die Ukraine eine Energiekrise und dann auch noch die Inflation. Vielleicht ging es euch allen auch so, man hat echt ein bisschen Sorge bekommen. Kann ich meine Gasrechnung noch bezahlen? Wie viel höher wird sie eigentlich noch? Und der Strom und überhaupt die Preise im Supermarkt, die immer noch nicht irgendwie wieder runtergegangen sind. Und die damalige Ampelregierung hat sich gedacht, wir müssen den Menschen jetzt helfen. Also werden wir das Wohngeld nicht nur erhöhen, sondern auch den Bezugskreis erweitern. Und haben eben ein entsprechendes Gesetz fürs Wohngeld Plus auf den Weg gebracht, das auch zum 01.01.23 in Kraft trat. Und da merkt man, wo wir, glaube ich, häufig ein Problem mittlerweile haben. Politik beschließt ein Gesetz und denkt, das hat sofort Impact. Aber das Gesetz ist dann erstmal da und damit ist noch nichts passiert. Was ist aber passiert ab dem 01.01.23? Die ganzen Menschen, die total in Sorge waren und gesagt haben, oh, ich weiß echt nicht mehr, wie ich mir das irgendwie alles noch leisten soll. Ich beantrage jetzt Wohngeld, Gott sei Dank, die Regierung hat da jetzt was getan. Füllen einen Antrag aus, der in nahezu allen Kommunen lediglich auf Papier vorhanden ist. Und zwar nicht nur eine Seite oder zwei Seiten, sondern richtig viele Seiten. Und der Wohngeldantrag ist auch noch unfassbar komplex. Das Handelsblatt berichtete über einen Mann, der sagte, naja, manche Fragen wirkten da auch eher philosophisch angehaucht. Ich weiß nicht wirklich, ob ich das jetzt richtig ausgefüllt habe. Die Kommunen, die diese Anträge bearbeiten müssen, die waren unfassbar überlastet, weil eben ein Antrag, ein unfassbar dicker Stapel Papier plus Anlagen und eben ganz viele Menschen, die auch Sorge, ihre Rechnung nicht mehr bezahlen zu können, diesen Antrag einreichen. Die Stadt Köln beispielsweise musste 100 neue SachbearbeiterInnen einstellen und 20 Personen, die diese Anträge vorsortieren. Die Menschen, die den Antrag eingereicht haben, die wurden auch dazu angehalten, bitte keine Rückfragen zu stellen, denn wenn ich Rückfragen stelle, dann muss ich als Sachbearbeiterin den ganzen Papierstapel durchwuseln, um den Antrag von Peter Müller zu finden, um dann zu schauen, ob da wirklich alles vollständig ist. Nein, wir werden uns schon melden, sagte man immer. Aber was bedeutet das für die Person, die diesen Antrag stellt? Die liegt jeden Abend nachts im Bett und fragt sich, werde ich eigentlich noch meine Rechnung bezahlen können? Werden meine Kinder eine warme Wohnung haben? Und das ist ein Punkt, den Politik meiner Meinung nach viel zu wenig beachtet, indem sie nur darauf schaut, wir haben doch jetzt ein Gesetz verabschiedet, das läuft doch. Aber die Leistungen kommen eben nicht oder vor allen Dingen nicht schnell genug bei den Bürgerinnen und Bürgern an. Und das, was sie auslösen, weil sie bis zu 40 Wochen warten müssen, was das für einen Verlust von Vertrauen gegenüber dem Staat bewirkt, darüber sprechen wir meiner Meinung nach viel zu wenig. Und wir haben noch einige andere Beispiele und mir geht es, das sage ich schon mal vorweg, bei den ganzen Beispielen nicht um eine politische Bewertung der Maßnahme. Hier haben wir ein Bild der Pressekonferenz der Kabinettssitzung in Meseberg von 2022. Erinnert sich jemand, was da vielleicht gesagt wurde? Christian Lindner wurde gefragt, wann kommt denn das Klimageld? Und Christian Lindner als Finanzminister damals hat gesagt, das dauert noch. Wir können schließlich nur 100.000 Überweisungen pro Tag machen. Sie können sich ja ausrechnen, wie lange das dauert. Es dauert über 2 Jahre, bis mit 100.000 Überweisungen pro Tag jede Bundesbürgerin einmal das Klimageld ausbezahlt bekommen hat. Ein Geldbetrag, der wenn eigentlich jedes Jahr ausgezahlt werden sollte. Und das, während wir in der Europäischen Union Banken dazu verpflichten, Echtzeitüberweisungen möglich zu machen. Und Nachbarländer wie Österreich das schon länger auszahlen. Es ist technisch möglich, aber wir müssen uns hinstellen, eine Regierung, wo eine Partei dafür gewählt wurde, das Klimageld anzubieten, eine Koalition, die sich darauf geeinigt hat. Und eine Regierung muss dann sagen, wir sind technisch nicht dazu in der Lage, im Jahr 2022 das auszuzahlen. Ein anderes Beispiel ist die Kindergrundsicherung. Und auch da geht es mir nicht um eine politische Bewertung, ist das eine richtige Maßnahme oder nicht. Aber auch da hat sich eine Koalition dazu entschlossen, das das umzusetzen. Und dann kommt eine Ministerin im Jahr, ich weiß gar nicht mehr welches, 24, daher und sagt, wir setzen das um und dazu brauche ich 5.000 neue Stellen. 5.000 neue Stellen, werden gleichzeitig der DBB verkündet, wir haben 570 offene Stellen in der deutschen Verwaltungslandschaft, die nicht besetzt werden können. Wo ich mich frage, woher diese 5.000 Personen nehmen, um diese Kindergrundsicherung auszuzahlen. Für mich ist das immer noch eine Denke der Bonner Republik, indem ich einfach sage, naja, ich habe hier ein politisches Vorhaben, einfach Geld drauf, einfach Personal drauf, läuft. Aber hier muss man umdenken. Wenn ich mein politisches Ziel erreichen möchte, Kinderarmut zu bekämpfen, dann brauche ich Prozesse und Maßnahmen, die darauf hinwirken. Ich kann in diesem Jahr nicht mehr einfach nur sagen, 5.000 neue Stellen. Und wenn man sich die Stellungnahmen der Bundesagentur für Arbeit einmal anschaut, was diese 5.000 Personen, warum man die braucht und was die erledigen sollen, dann wird einem auch ein bisschen mulmig, weil da sehr viel Arbeitszeit für eine Hotline beispielsweise geplant wird. Die Annahme ist, dass knapp 50% der Berechtigten anrufen werden bei dieser Hotline, weil sie Fragen haben. Wo ich mich frage, wie kann das sein? Was wird das für eine Sozialleistung im Angebot, wenn ich davon schon ausgehen muss, dass 50% es nicht verstehen und Rückfragen haben? Ein anderes Beispiel. Die Grundsteuer. Auch das, wo sehr viele Menschen mit Eigentum belastet wurden, das zu tun. Die Grundsteuererhebung, wo dann auch in der öffentlichen Debatte klar war, warum müssen wir das überhaupt machen als Menschen mit Eigentum, wo doch der Staat alle Daten vorhanden hat. Die liegen aber in Datensilos und unser Staat ist nicht in der Lage, diese Daten zu verbinden. Stattdessen werden mit schlechten Formularen Leute dazu genötigt, Daten, die der Staat eh schon hat, wieder zu erheben. Und es wird auch nicht wirklich was getan, um dieses Problem zu lösen. Die Grundsteuer wird wieder erhoben werden müssen und bis dahin wird nicht daran gearbeitet, dieses Problem, diese Datensilos miteinander zu verbinden, zu beheben. Und da ist auch ganz klar die Frage, dass sich Leute fragen, was soll das eigentlich? Warum soll ich noch neben meiner täglichen Arbeit, dem ganzen Stress, den ich habe, mich noch hinstellen und da in einem schrecklichen Formular diese Daten einbinden, weil der Staat im Jahr 2024 nicht dazu in der Lage ist. Auch hier nochmal ein Beispiel, kennt wahrscheinlich das OZG-Wimmelbild. Das hier ist das Wimmelbild des Sozialstaats. Der Normkontrollrat hat mal eine Studie veröffentlicht, eben zu dem Sozialstaat und der Komplexität und Kompliziertheit. Hat er das Beispiel gegeben, dass ein alleinerziehender Vater mit pflegebedürftiger Mutter Anspruch auf 12 Leistungen hätte, die er bei 9 Stellen bekommt, die er jedes Mal wieder beantragen muss, mit jedes Mal unterschiedlichen Daten zu jedes Mal unterschiedlichen Zeitpunkten und auch sein Einkommen ständig angeben muss. Wer von euch weiß, wie viele Einkommensbegriffe es in der deutschen Gesetzgebung gibt? Es sind 200 verschiedene Einkommensbegriffe, die wir haben. Deswegen funktioniert es mit dem Once-Only auch nicht so gut, weil dieser Mann mit seinen 12 Leistungen bei 9 Stellen ständig das Einkommen anders berechnen muss, weil jede Leistung das eben anders berechnet, manchmal auch monatlich, manchmal jährlich. Das heißt, diese Person, die eigentlich auch gerne am Arbeitsleben teilnehmen möchte, auch gerne Zeit nehmen möchte und muss für seine pflegebedürftige Mutter und den Sohn, der ist die ganze Zeit damit beschäftigt, von Amt zu rennen und liegt auch wahrscheinlich abends im Bett und fragt sich, habe ich das eigentlich richtig ausgefüllt? Was passiert, wenn ich das falsch gemacht habe? Ich habe das ja nicht bewusst falsch gemacht, aber es ist irgendwie so kompliziert und hier da dieser Wert und da der andere. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich tun soll. Wir haben ein riesiges Problem mit Ausländerbehörden. Und da spreche ich jetzt gar nicht um das Thema irreguläre Migration, sondern wir wollen Fachkräfte haben. Wir haben ein Auslandsportal für Visabeantragung, das meiner Meinung nach richtig gut geworden ist. Das heißt, Menschen können digital ihr Visum beantragen, kommen dann nach Deutschland, auch ihr Visum kommt nach Deutschland, wird dann hier aber erstmal ausgedruckt, weil die Ausländerbehörden hauptsächlich noch auf Papier arbeiten. Und diese junge Frau kommt aus Indien, ist hier Pflegefachkraft und ist Protagonistin der sehr sehenswerten Dokumentation Amt am Limit vom SWR. Die fühlt sich wohl in dem Krankenhaus, in dem sie arbeitet. Ich glaube, es war in der Nähe von Stuttgart. Der Betrieb, das Krankenhaus, schätzt sie sehr als Mensch und eben auch als Pflegefachkraft. Und sie möchte gerne hierbleiben und muss dazu ihre Aufenthaltsgenehmigung verlängern. Sie bekommt aber keinen Termin in der Ausländerbehörde. Sie bekommt auch keine Informationen. Sie geht dort jeden Tag ein und aus und fragt, was eigentlich mit dem Stand ist, aber niemand gibt ihr Auskunft, niemand kann ihr helfen und weder sie noch ihr Arbeitgeber weiß, kann ich diese Person hier behalten, kann sie hier bleiben, die sich hier ein Leben aufgebaut hat. Weil die Ausländerbehörden komplett überlastet sind und nicht digital transformiert sind, werden wir es nicht schaffen, Fachkräfte hierher zu bekommen und zweitens die, die schon hier sind, auch hier zu behalten. Weil die Frau, sie hat das nachher geschafft, das spoilere ich mal die Doku, aber es hätte sein können, dass sie ausreisen muss, weil sie keine aktuelle Aufenthaltsgenehmigung mehr hat. Zwei letzten Beispiele. Behördensprache macht Angst und kostet Geld. Ich sagte schon, ich habe 1,3 Behördengänge pro Jahr im Durchschnitt. Eins davon ist meine Steuererklärung. Ich habe schon ein paar Mal in das Was wollen Sie uns noch mitteilen? Feld bei Elster geschrieben. Ich schwöre, ich habe das alles nach bestem Wissen und Wissen gemacht. Bitte, bitte, also wenn da irgendwas falsch ist, das habe ich nicht mit Absicht gemacht. Ich kenne das von ganz vielen Leuten, die Angst haben vor ihrer Steuererklärung. Und dieser Text aus der Frankfurter Allgemeine Zeitung zeigt, im Durchschnitt bekommt jeder 1.000 Euro von der Steuer zurück. Aber weil Menschen so viel Angst haben vor der Sprache von offiziellen Formularen, eben auch der Steuer, machen sie es nicht. Weil sie Angst haben, was falsch zu machen und im Knast zu landen. Dabei ist es eher der Fall, dass sie Geld zurückbekommen. Und das sehen wir in ganz vielen Formularen, dass Leute echt nicht verstehen, was sie tun sollen. Und ich habe einen Bachelorabschluss gemacht. Ich glaube, ich komme mit der deutschen Sprache ganz gut klar. Ich weiß ganz häufig nicht, was die Leute von mir wollen. Und ich weiß sogar von VolljuristInnen, dass die sagen, auch ich verstehe Behördenbriefe einfach nicht. Ich sprach über die großen Krisen. Wir haben eine ganz andere Sicherheitslage hier. Wir merken immer, Boris Pistorius sagte, wir müssen kriegstüchtig werden. Das ist die große Diskussion, Beschaffung von neuen Rüstungsgütern. Auch da die Frage, wie schaffen wir diese Herausforderung, wenn Bürokratie und bürokratische Prozesse ein Nicht-Miteinander-Reden, so simpel ist es, eben nicht funktioniert. Hier ein Beispiel bei der Beschaffung von neuen Funkgeräten, die in Fahrzeuge der Bundeswehr eingebaut hätten werden sollen, deren Beschaffung natürlich auch schon wieder ewig lang gedauert hat, aber man dann feststellen musste bei der Lieferung, die passen gar nicht in die Fahrzeuge. Warum? Und ich habe es hier einmal markiert, weil man sich keine Gedanken gemacht hat. Und später im Text steht dann noch einmal, ich wäre davon ausgegangen, dass man sich vor der Bestellung, aber mindestens bei der Bestellung darüber Gedanken macht, wie die Integration erfolgt. Das war nicht der Satz. Also das wurde nicht miteinander geredet. Das war der Punkt. Und das ist teilweise wirklich erschreckend, dass nicht über Abteilungen hinweg oder mit denen, die irgendwas einbauen, geredet wird und dann so viel Geld verschwendet wird und eben auch der Impact schlechter ist, weil die Leute nicht miteinander kommunizieren können. Das sind nochmal so ein paar Beispiele, mit denen ich darstellen wollte, woher dieser Vertrauensverlust kommt und warum ich so sehr betone, dass an einer leistungsfähigen Verwaltung eben auch Vertrauen in den Staat, in unsere Demokratie hängt. Und der Punkt ist, dass alles passiert häufig in Schlüsselmomenten, in Schlüsselmomenten des Lebens, mit dem ich mit dem Staat in Interaktion trete. Das ist jetzt nicht die Steuererklärung, aber das sind dann Sachen wie, ich bekomme ein Kind, mein Kind ist da, ich möchte es einschulen, ich möchte heiraten. Das sind alles total wichtige Schlüsselmomente im Leben, aber es sind nicht nur die positiven, es sind auch die schrecklichen. Ich werde arbeitslos, jemand ist gestorben, ich habe Sorgen, ich brauche, hatte einen Schlaganfall und muss das melden. Das sind Ereignisse, die ganz, ganz wichtig sind in meinem Leben. Und dann ist der Staat nicht für mich da. Was macht das mit jemandem? Was bedeutet das für jemanden? Ich brauche Hilfe oder ich habe einen total großartigen Moment. Jetzt möchte ich, dass der Staat ist. Aber ich glaube, daher wirkt das alles noch mal krasser. Weil wenn ich den Staat brauche, dann will ich, dass er da ist. Und das Gute ist, glaube ich, bei diesen Schlüsselmomenten, dass ich das aber auch ins Positive drehen kann. Denn wenn der Staat nämlich genau dann da ist, wenn ich ihn brauche, in diesen Schlüsselmomenten, dann kann ich auch danach rausgehen und sagen, das war ein richtig gutes Erlebnis. Ich hatte da so einen netten Sachbearbeiter, der war für mich da. Dieses Online-Formular, das ging eigentlich total smooth, nur 1-2 Klicks. Es war total super. Mir wurde da echt was abgenommen. Ich hatte gerade echt ein scheiß Erlebnis in meinem Leben, aber der Start war da. Oder ich hatte ein total tolles Erlebnis in meinem Leben und es ging einfach smooth nebenbei. Und ich glaube, wir unterschätzen diese Schlüsselmomente, wenn wir über Vertrauen in die Demokratie sprechen und dahin, wo wir uns darauf fokussieren müssen, wenn es um die Verwaltungstransformation geht. Ich will noch mal ein bisschen mehr inhaltlich kurz zum Abschluss werden, denn es soll ja um das Thema Zukunft entfalten gehen und nämlich, wie wir dahin kommen, eine handlungs- und leistungsfähige Verwaltung zu schaffen, die das Vertrauen in den Staat und Demokratie stärkt. Denn ich glaube, darum muss es uns gehen, darum geht es mir und ich hoffe, vielen von euch geht es auch darum. Und wir reden dabei immer sehr viel über Technologie. Und Technologie ist total wichtig, aber ich habe mal 5 Themen mitgebracht, wo ich glaube, wir noch viel, viel stärker auch in der Öffentlichkeit, gerade auch mit dem neuen Ministerium sprechen müssen. Das ist das Thema Wirkungsorientierung. Wir schauen nämlich bei dem Beispiel mit dem Wohngeld, ist es relativ deutlich, wir schauen nicht auf die Wirkung, wir schauen nur, Gesetz ist da und dann nach mir die Sinnflut. Aber wir müssen vielmehr darauf schauen, was wurde eigentlich mit dem Geld erreicht? Habe ich Kinderarmut bekämpft? Was sind meine Indikatoren, um das zu messen? Das machen wir viel zu wenig. Dabei ist das ja alles unser Steuergeld. Und ich glaube, wir wollen alle, dass das Impact hat, das Geld, das wir ausgeben. Aber viel zu oft schauen wir draus, ist das Geld ausgegeben? Ist es weg? Ah, das ist ein Erfolg. Aber ich finde, das ist kein Erfolg. Das darf auch in Zeiten, in denen wir leben, in denen die Kassen immer knapper werden und auch noch das Personal knapper wird, kein Erfolgsfaktor mehr sein. Ich glaube, wir brauchen eine bessere Gesetzgebung. Auch das sind wir bei der Kindergrundsicherung, ja, einen Prozess entwickeln, der dafür sorgt, dass das eben auch durchgängig funktioniert, dass es vor allem für die Bürgerinnen und Bürger funktioniert. Und wir brauchen dafür eine Visualisierung von Prozessabläufen. Wir müssen Betroffene beteiligen. Beim Wohngeld haben die Kommunen von Anfang an gesagt, Leute, wir werden das nicht schaffen, so wie ihr euch das vorstellt. Aber die wurden nicht gehört. Wir haben so viel Expertise in der Verwaltung, gerade Menschen, die eben im Kontakt, in der Interaktion mit den Bürgerinnen und Bürgern arbeiten, in den Kommunen, aber die werden viel zu wenig gehört und deren Input gewertschätzt, wenn es bei der Erstellung von Gesetzgebung geht. Und wir müssen eben auch vorher schauen, funktioniert das in der Praxis? Nutzendenzentrierung. Auch da ein Beispiel vom Digitalservice, der für die Grundsteuer ein ganz tolles Formular angegeben hat, das nämlich richtig gut funktioniert und auch super Feedback bekommen hat. Ich saß im Beirat der letzten Bundesregierung für die Umsetzung der Digitalstrategie und eins der Leuchtturmprojekte, das sich vorgestellt hat, war eben die zivile Online-Klage für Fluggastrechte des Digitalservice. Und ich weiß noch, mein Nebensitzer sagte plötzlich, ich verstehe das ja. Und der war völlig baff, dass es da um rechtliche Fragestellungen geht und er verstanden hat, was er da ausfüllen soll als ganz normaler Bürger. Und daran sieht man ein bisschen Gehirnschmalz und mit Expertinnen für Legal Design beispielsweise bekomme ich das hin, auch rechtssichere Formulare zu machen. Denn klar muss der Staat darauf achten, dass es alles rechtssicher ist, aber eben auch so, dass ein normaler Mensch das versteht. In der FAZ war vor ein paar Tagen auf der Seite 1 ein Leitartikel, der wieder darüber geklagt hat, dass das mit der Digitalisierung alles schrecklich ist und gerade die alten Leute, die werden völlig außer Acht gelassen, wo ich immer sage, das ist kein Problem des Alters meiner Meinung nach. Das ist eine ganz bequeme Forderung zu sagen, aber die müssen es analog lassen immer noch, weil die Alten können das nicht. Diese Aussage impliziert für mich, alte Leute sind zu dumm, Technologie zu benutzen. Und das sind sie nicht. Aber diese Anwendungen sind teilweise so schrecklich designt, dass selbst ich mit meinen 37 Jahren davor sitze und sage, ich weiß wirklich nicht, wo ich hier was wie machen soll, weil es nicht nutzerzentriert gemacht wird. Und wenn man darauf viel, viel mehr Wert legt, mit Tests, mit Nutzenden, dann kriegen das auch, da bin ich mir ziemlich sicher, Menschen im fortgeschrittenen Alter hin. Ein anderes Beispiel, ich erwähnte das eben, ich lasse das eben einmal raus, ist zum Beispiel das Antragsverfahren für Visa beim Auswärtigen Amt. Ein weiterer Punkt, die Skalierung vorhandener Lösungen. Ich merke bei meiner Arbeit bei Nextmal, wir haben so viele großartige Lösungen bereits in diesem Land, aber die Leute kennen sie nicht. Woher auch? Wo soll ich das denn finden? Bei uns bei Next findet man das auch in einer Community of Practice durch Zufall, wenn man da irgendwo dabei ist. Und wenn wir diese Lösungen dann kennen, dann skalieren wir sie nicht. Häufig auch aus politischen Gründen, weil, ach nee, wir brauchen doch was Eigenes und das hat aber auch nicht diese eine Funktion, die wir bei uns unbedingt haben müssen. Und ein anderes, größeres Beispiel ist die Einmalzahlung für die 200 Euro für Studierende. Die lief technisch richtig gut. Das, was so schlimm war, war die politische Diskussion vorher. Aber als die endlich mal geklärt wurde, war innerhalb von 6 Wochen diese Einmalzahlung funktionierte. Server kurz gecrashed, hätte auch nicht passieren müssen, aber dann war das wirklich gut. Wo hätten wir noch so einen Auszahlungsmechanismus gut gebrauchen können? Beim Klimageld. Umgesetzt hat das ein FDP-Ministerium in Sachsen-Anhalt. Das Bundesfinanzministerium war in FDP-Hand. Hat man da gesagt, ach voll super, wir übernehmen das mal, machen das Klimageld möglich? Nein. Man hat gesagt, nein, nee, wir brauchen auch noch eine eigene Leistung, das machen wir nicht so. Und das ist so dramatisch, dass wir echt tolle Dinge haben, aber ständig aus irgendwelchen Ego-Gründen und gerade der Bund sagt, ach was von den Ländern, was von den Kommunen übernehmen, das machen wir lieber nicht. Und das funktioniert nicht. Und ich glaube, wir müssen viel stärker über Führungsverantwortung sprechen, von jedem Einzelnen hier bei uns, aber eben auch auf ministerieller Ebene. Wir haben jetzt einen Minister für Digitales und Staatsmodernisierung, das ist Herr Wildberg. Steht auch direkt neben Merz und ich hoffe, Herr Merz steht auch immer neben ihm, weil es ist total gut, dass wir einen Minister haben und ich bin da total zuversichtlich, ich bin Grundoptimistin. Das Problem ist aber, wenn jetzt alle in diesem Kabinett sagen, ach Staatsmodernisierung, Digitalisierung, das macht ja der Herr Kollege Wildberger, da habe ich nichts mehr mit zu tun, dann haben sie nicht verstanden, dass er nur Vorreiter sein kann, eine Schrittrichtung vorgeben kann. Jeder einzelne dieser Ministerinnen und Minister muss verstehen, dass keines der eigenen politischen Vorhaben mehr umgesetzt werden kann, wenn er oder sie nicht den eigenen Bereich digital transformiert. Das Klimageld wird nicht Herr Wildberger machen. Eine Kindergrundsicherung wird nicht Herr Wildberger machen. Das muss jeder und jede Einzelne in ihrem politischen Bereich machen. Und das ist so wichtig. Wir haben das auch in dem Abschlussbericht des Beirats aufgeschrieben. Da war uns nochmal klar, wie wichtig eigentlich ist, dass eine Hausleitung hinter den eigenen politischen Vorhaben steht, auch für die Menschen, die das umsetzen. Um zum Abschluss zu kommen. Ich glaube, es sind 3 Dinge, über die wir viel stärker sprechen müssen, als die, über die wir bisher in der öffentlichen Debatte reden. Das ist das Thema Kulturwandel. Wie gesagt, wir reden immer über Technologie, aber nicht darüber, wie führe ich anders, wie arbeiten wir anders, wie kann ich agiler arbeiten, wie kommen wir wirklich in das Miteinanderreden, so simpel es ist. Es ist die politische Priorität. Ich glaube weiterhin nicht, auch mit einem neuen Ministerium, dass alle, und ich habe es gerade gesagt, der Ministerinnen und Minister begriffen haben, dass sie eine eigene Verantwortung dafür tragen. Wenn wir Gesetzgebung anders machen wollen, dann müssen das alle anders machen und alle müssen dahinter stehen. Das muss oberste Priorität sein, weil sie eben nichts werden umsetzen können, wenn die Verwaltung bei ihnen nicht transformiert ist. Und der 3. Punkt ist auch das zu begreifen, dass wir alle ein Team Deutschland sind. Wir sind nicht nur der Bund, nur die Länder, nur die Kommunen, sondern wir arbeiten ja alle gemeinsam an einem funktionierenden Staat und wir können alle ganz gemeinsam mehr voneinander lernen. Wir dürfen nicht gegeneinander arbeiten, wir müssen noch mehr miteinander arbeiten. Und ich glaube, wenn wir diese 3 stärker zusammenbringen, dann liegt da in der Mitte genau das, was wir brauchen, um dafür hinzukommen, um Zukunft zu entfalten. Eine handlungs- und leistungsfähige Verwaltung, die dafür sorgt, dass das Vertrauen in die Demokratie und unseren Staat wieder gestärkt wird. Vielen Dank.